Das sind alles sozusagen Vorgaben, die die europäische Expansion überhaupt erst möglich gemacht haben. Ja, ich meine, Samuel Huntington, ein sehr konservativer Knochen, hat diesen berühmten Satz in seinem Clash of Civilizations, dass der Westen gerne denkt, dass es seine Ideen waren, die ihn mächtig gemacht haben. Aber es war eigentlich seine Fähigkeit zur organisierten Gewalt. Und im Westen vergisst man das gerne, im Nicht-Westen vergisst man das nie.
Über den Tag hinaus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
Liebe Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über den Tag hinaus, einem Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Heute haben wir zu Gast Dr. Daniel Marwetzki. Du bist Politikwissenschaftler und lehrst internationale Beziehungen an der University of Hong Kong.
Richtig.
Und letztes Jahr ist dein Buch erschienen, Die Welt nach dem Westen, über die Neuordnung der Macht im 21. Jahrhundert. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Du hast dieses Buch auch schon bei uns zu Anfang des Jahres in einer sehr, sehr gut besuchten Lesung vorgestellt.
Ja, das hat Spaß gemacht. Etwas kontrovers auch, aber ich habe es in sehr guter Erinnerung. Es war ein tolles Publikum.
Ja. Und die Themen, die du ansprichst, ist ja klar, dass die auch kontrovers sein müssen. Es geht ja um die Neuordnung der Welt und der Macht im 21. Jahrhundert. Und auch das wird ja viele Kontroversen hervorrufen. Ich wollte damit anfangen. Du schaust ja auf diesen Neuordnungsprozess aus Hongkong, würde ich mal sagen. Was siehst du da, was wir hier in Berlin oder in Brüssel vielleicht nicht sehen?
Ich bin nach Hongkong gegangen im Herbst 2020. Das war also mitten in der Corona-Pandemie und am Ende der Hongkonger Protestbewegung, die jetzt 2019 bis Anfang 2020 Hongkong bestimmt hat. Und diese Bewegung ging vorbei, einmal durch Corona, andererseits durch die gesetzlichen Maßnahmen danach. Also das Sicherheitsgesetz kam in Gange während meiner Zeit dort, Einschüchterungen, Verhaftungen und so weiter. Viele sind auch sozusagen vorauseilend gegangen. Das heißt, das war die Lage in Hongkong. Also was ich erstmal gesehen habe, war Covid, Isolation, Hotel für mehrere Wochen und diese Post-Protest-Bewegungsstadt. Das ist das eine. Und was ich dann gesehen habe in der Zeit in Hongkong, war, dass vielleicht sehr vieles gesellschaftlich auch gut funktioniert, was in Deutschland nicht mehr so gut funktioniert, auch staatlich. Und dann nach der Covid-Zeit hatte ich dann das Privileg, mich auch mit Festlandchina mehr zu befassen und mich mit dem breiteren asiatischen Raum auch viel zu reisen. Und vielleicht nur einmal als Beispiel, man kann in Hongkong in einen High-Speed-Rail steigen, nach Shanghai fahren, nach Beijing fahren und da fahren Elektroautos rum. Und für mich sind das so Erfahrungen. Also einmal dieses Politische in Hongkong, was zu navigieren war. Und dann aber auch diesen unfassbaren Fortschritt in vielen Bereichen, von dem man in Deutschland vielleicht nach Heinrich-Böll-Stiftung vielleicht redet, ja, aber den man gesellschaftlich nicht so bekommt. Und das ist nicht nur eine reine Hongkong-Berlin- oder China-Deutschland-Geschichte, die ist breiter. Das ist eigentlich eine asiatisch-europäische Geschichte. Und was mir da halt auffiel, ist nicht, dass wir nur Vergangenheit sind und die da drüben nur Zukunft, aber dass sich doch Geschichte einfach schneller bewegt und schneller irgendwie nach vorne, wenn man so will, bewegt dort, als dass sie es hier tut. Und aus diesem Erfahrungsraum zwischen Hongkong und Berlin, zwischen genau dem Asien ist ja groß, ich kenne auch nur wenig Asien und Europa, dazwischen ist dieses Buch eigentlich entstanden. Ja, es ist sozusagen kein Buch, wo ich sage, ich vertrete die Position des globalen Südens oder sowas, völliger überhaupt nicht, und gucke auf das böse Europa, sondern es ist eher so der Versuch, diese Neuordnung oder diese Neugestaltung zu vermessen. Und das ist alles so ein bisschen getarnt eigentlich als Lehrbuch über interessante Beziehungen, weil ich glaube, dass wir auch in Deutschland das zu lange angewöhnt haben, internationale Beziehungen nicht historisch und auch nicht global zu betrachten, sondern recht ahistorisch und sehr, sehr eurozentrisch. Und ich glaube, das kann man sich einfach, das war immer schon falsch, aber man konnte es sich lange leisten und man kann es sich nicht mehr schon lange nicht mehr leisten.
Ja, das stimmt. Das ist sicher die Weltwahrnehmung, wenn man in Asien lokalisiert ist, weil da eine Zukunftserzählung erzählt wird und nicht nur erzählt, sondern auch gestaltet wird, gemacht wird.
Und das ist so interessant, das finde ich. Das ist ein Punkt, den Leute wie Adam Tooze machen, und da stimme ich zu. Die Zukunftserzählung gab es ja, und die war ja auch, weil wir bei der Heinrich Böll sind, ja auch stark mit dem Klima verknüpft. Ne? Also es gab in Deutschland bis zur vorigen Koalition eigentlich eine Erzählung, dass es etwas gibt, was man machen kann, um in die Zukunft vorzustoßen, und das ist, die globale Erwärmung effektiv zu bekämpfen durch Dekarbonisierung hier. Und das wurde aufgegeben. Aber wo findet das vor allem statt? In China, interessanterweise. Ja, die haben natürlich immer noch am meisten Kohleausstoß, ja, aber es ist auch die Wirtschaft, von der die Dekarbonisierung global eigentlich abhängt. So. Und dass diese ganzen Dinge, also die Fortschrittserzählung, ganz praktisch abgegeben worden ist, das ist interessant. Und ich glaube, das ist auch neu. Das heißt, man muss sich anders befassen mit der Frage, gut, Wettbewerbsfähigkeit deutscher Industrie, Völkerrecht, andere Punkte, aber auch diese Frage von, naja, Erzählung und Selbstverständnis. Und wer ist eigentlich mehr gerade dabei, die Geschichte zu schreiben? Weil Europa oder der Westen, um diese Großbegriffe zu verwenden, war es lange Zeit gewohnt, geschichtsdominant zu sein. Ich meine, Hegel hat davon geschrieben, dass eigentlich nur Europäer Geschichte schreiben, sonst macht das niemand. So. Und das war ja zu seinem Zeitpunkt in dem Sinne nicht falsch. Ich meine, alle haben Geschichte, alle finden in Geschichte statt, aber nicht jeder bestimmt über den Geschichtsverlauf gleichermaßen. So. Und das sozusagen abzugeben, ist etwas, was gar nicht leicht ist.
Ja, insofern ist es auch so, also dieser Aufstieg von China und das Gefühl, dass der relative Bedeutungsverlust, den das dann eben für Europa bedeutet, da ist natürlich schmerzhaft, weil es diese geschichtliche Rolle auf einmal neu definiert oder in Frage stellt. Wobei, wenn wir uns Geschichte angucken, das ja immer so ist, dass es einen Wechsel gibt in den Führungsmächten.
Ja.
Das haben wir ja auch war ja das Ergebnis der beiden Weltkriege in Deutschland, in Europa, dass es da so eine Veränderung gab. Aber was bedeutet dieses nach dem Westen in dem Titel des Buches? Es bedeutet ja nicht unbedingt, dass der Westen das gar nicht mehr mitgestalten kann.
Das ist richtig. Also Buchtitel denkt man sich ja auch aus, damit die Leute ins Regal greifen. Und ich fand, die Welt nach dem Westen ist so ein catchy Titel. Und das wichtigste Wort darin ist eigentlich das Wort nach. Also einmal, dass man sich geschichtlich temporär hinbewegt zu einer Welt nach der westlichen Dominanz, was ja nicht heißt, dass der Westen vorbei ist oder verschwindet, ja, überhaupt nicht. Aber zweitens auch, dass die Welt, in der wir leben, einmal ganz groß geschrieben, vom Westen ja entschieden geprägt ist oder von der westlichen Ausdehnung. Also wenn man sich anschaut, einfach die Weltkarte anschaut, wir leben in einer Welt von Nationalstaaten, die zueinander in Beziehung treten. Um Erfolg zu haben in dieser Welt, muss man eine kapitalistische, industrielle Wirtschaft einführen. Man braucht einen Staat, der nach den Maßgaben von Max Weber eigentlich konzipiert ist. Und das sind alles sozusagen Vorgaben, die die europäische Expansion überhaupt erst möglich gemacht haben. Ja, ich meine, Samuel Huntington, ein sehr konservativer Knochen, hat diesen berühmten Satz in seinem Clash of Civilizations, dass der Westen gerne denkt, dass es seine Ideen waren, die ihn mächtig gemacht haben. Aber es war eigentlich seine Fähigkeit zur organisierten Gewalt. Und im Westen vergisst man das gerne, im Nicht-Westen vergisst man das nie. Das schreibt er in dem Buch. Und das muss man sehen, dass die Welt eigentlich geformt ist im Widerstand gegen, aber auch mit dem Westen, mit dem, was dem Westen sozusagen groß gemacht hat. Deswegen der Titel, der dann genau, manchmal sozusagen irreführend verstanden wird, ich verstehe auch warum, im Sinne von, ist der Westen jetzt vorbei? Also ich werde aktuell recht viel auf Lesungen und Podiendiskussionen eingeladen mit genau diesem Titel, ist der Westen vorbei? Ausrufezeichen oder Fragezeichen, aber auf jeden Fall ist das sozusagen die Aussage. Und man mag das so glauben in Deutschland, auch aufgrund von Donald Trump, ja, aber der Westen ist ja nicht vorbei. Also gerade die USA immer noch, geht man mit Abstand am meisten für ihr Militär aus, sind global präsent. Silicon Valley ist in Sachen Tech in vielen Bereichen führend. Und auch Europa verschwindet ja nicht. Aber was auf jeden Fall verschwunden ist unter Trump, ist erstmal dieser US-amerikanische Anspruch, eine liberale und regelbasierte Weltordnung zu vertreten. So, also das ist vorbei. Und das ist auch das, was jetzt Mark Carney zum Beispiel in Davos so wortgewaltig verabschiedet hat. Nee, aber die Welt ist jetzt keine Welt sozusagen nach dem Westen, sondern er verschwindet, sondern eine Welt nach der westlichen Dominanz. In diesem Moment des Dominanzverlusts verabschiedet sich scheinbar die USA unter Mager von diesem liberalen Anspruch. Aber Trump ist da auch nur Symptom, nicht Grund. Das muss man differenzieren. Und jetzt ist die Frage eigentlich für mich, das ist etwas vielleicht provokant, wie man absteigt. Was macht man jetzt damit? Mhm. Tut man das im Sinne von Mager und Donald Trump? Was immer das gerade sein mag, dieses chaotisch, nostalgisch, imperialistische. Oder findet man eine posthegemoniale, liberale, sozialdemokratische Antwort? Ich glaube, es ist aktuell ein Geschichtsmoment, in dem eigentlich recht viel offen ist und dem auch Gestaltung möglich ist, dem auch kreative Politik möglich ist. Und das könnte so eine Tragik sein, auch in Deutschland, dass wir eigentlich in einem so einem kreativen Chaos-Moment leben, aber das da gar nicht genutzt wird, weil man so gewöhnt ist an diese alte Zeit von Dominanz und Geschichtsherrschaft. Ja? Genau, und deswegen auch dieser etwas sozusagen provokante Titel, die provokante These, auch dieser Abstiegsbegriff, der eigentlich relativ rechts besetzt ist, auch so das mal so wegzunehmen. Genau, all das deswegen.
Ja, das ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, diese Anforderung an Europa, dieses Abstiegsmanagement in würdevoller Form durchzuführen. Ja. Und das klingt nicht so offen, wie das, was du an anderer Stelle im Buch ja sagst. Mhm. Also du sagst, der Westen, an dem Westen arbeitet sich der globale Süden, das ist ein schwieriger Begriff, ja. Aber weil er ja, du definierst ihn ja so, dass du sagst, die von Europa überwältigt worden zu sein, das ist das, was den globalen Süden definiert, ja. Wie er damit dann umgeht, ist unterschiedlich. Mhm. Aber das ist eben die historische Erfahrung, die Europa und den globalen Süden gleichzeitig trennt,
ja.
In der Erinnerung, aber auch eint in dem Sinne, dass bestimmte Vorgaben ja auch nachvollzogen werden. Mhm. Also wir könnten jetzt erstmal vielleicht nochmal darauf gucken, schließen sich ja viele Themen an.
Ja. Ne?
Also das eine Thema, was wir jetzt angucken könnten, wäre ja, was definiert denn die Perspektive des Westens, der ja auch sehr vielgestaltig ist in sich, auf diesen geschichtlichen Moment, den wir gerade haben. Also auch wir jetzt als Heinrich-Böll-Stiftung, wir stimmen in diesen Abgesang auf internationale Ordnung, auf multilaterale Kooperation, auf Völkerrecht natürlich nicht ein.
Gut so.
Sondern sagen, das ist ja eigentlich gerade die Chance, in diesem Rahmen diese internationalen Beziehungen neu zu gestalten. Aber das scheint ja gerade schwer zu sein. Und du sagst ganz am Schluss auch, wenn du über Deutschland nachdenkst, dass Deutschland jetzt vor der Aufgabe steht, tatsächlich dieses würdevolle Abstiegsmanagement, also sich neu einzupassen in die internationale Ordnung, aber auch vor der Herausforderung, ein gerechteres Gesellschaftsmodell, einen gerechteren Gesellschaftsvertrag zu formulieren, um Demokratie zu erhalten. Und das beinhaltet ja nicht nur, also es wäre ja eine erhebliche Umgestaltung auch innerhalb Europas.
Ja. Um einmal kurz historisch zurückzugreifen, du hast vorhin erwähnt die beiden Weltkriege. Und es ist natürlich so, dass Europa vor dem Ersten Weltkrieg global unglaublich dominant war. Also alles, was noch an Dominanznostalgie in Europa irgendwie da ist, rekurriert auf diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Dann kam der Erste Weltkrieg aus Sicht des sogenannten globalen Südens eine europäische Selbstzerstörung, eigentlich an die Selbstzerstörung der bürgerlichen Zivilisation. So, daraus erfolgt Faschismus, NS, Zweiter Weltkrieg und danach Dominanz der USA innerhalb des Westens. Und weil man in Europa, auch gerade in Deutschland, dort da eigentlich mitmachen konnte, war man lange Zeit noch in diesem Gefühl unterwegs, vielleicht mächtiger zu sein, als man es wirklich war, mag sein. Und das andere ist natürlich auch, dass der Entwicklungserfolg von gar nicht so vielen Ländern eigentlich relativ jung ist. Und die meisten Länder haben diesen Erfolg ja noch vor sich, wenn überhaupt. So. Jetzt ist es aber so, dass man merkt, auch nicht erst seit Trump, man muss mit weniger USA eigentlich in der Welt klarkommen. Also ich meine, diese Wende nach Asien wurde schon wesentlich früher vor Trump verkündigt, unter Obama noch. Trump macht es jetzt rabiater deutlich. Aber auch da ist die Frage, wie weit das geht, weil die USA ja auch sozusagen ihre Truppen, ihre Basen in Europa brauchen über die NATO. Aber wir merken, bisschen weniger USA, bisschen mehr Eigenständigkeit. So, und das sorgt eben auch für eine neu definierte Rolle und eine vielleicht Realisierung, dass man zwar natürlich schon wer ist in Europa mit seinen 500 Millionen Menschen und seinem riesigen Binnenmarkt und so, aber eben auch nur sozusagen ein Player unter vielen. Und Südostasien zum Beispiel ist eine wahnsinnig aufstrebende Region. Ja? Dass man sich sozusagen in andere Verhältnisse setzen muss und auch lernen muss. Genau, Abstiegsmanagement, was heißt das eigentlich? Ich glaube, es gibt auf diese Fragen im Westen aktuell zwei Antworten. Und ich würde alle Hörerinnen und Hörern vielleicht raten, sich die mal durchzulesen. Die eine Antwort kommt von Marco Rubio, dem amerikanischen Außenminister. Und er formuliert sie auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar dieses Jahres. Sehr spannende Rede, in dem er den Westen überhaupt nicht verabschiedet, sondern sagt, der Westen ist eine große Zivilisation, die einmal sehr, sehr stark war. Ihre Eroberer und Soldaten haben Kontinente, sagen sich, zu eigen gemacht. Und da müssen wir wieder hin zurück. So eine imperial nostalgische Antwort auf den Abstieg. Und zwar ganz explizit formuliert. Er meinte, Abstieg ist eine Wahl und wir müssen uns dagegen entscheiden, indem wir uns auf die westlichen Stärken zurückbesinnen. Die haben mit Liberalismus sehr wenig zu tun, sondern vor allem mit Macht. Und eine andere Antwort kommt von verschiedenen Akteuren innerhalb des Westens. Ich glaube, aktuell am prominentesten aus Spanien unter Pedro Sanchez. Der hat beispielsweise in Peking eine Rede gehalten im April an der Tsinghua-Universität, wo er von Multipolarität als Chance spricht, weil sich die Quellen des Reichtums global vervielfältigen und dass es eigentlich auch für Europa eine tolle Nachricht ist, weil jetzt auch andere sozusagen teilhaben dürfen. Ja? Da sagt er natürlich auch aus einem diplomatischen, politischen Interesse, dass er in China hat, das ist nochmal eine andere Frage, spanisch-chinesische Beziehungen, aber das Narrativ ist ja erstmal interessant. So. Und das zeigt uns doch eigentlich, dass wir aktuell eine Debatte haben über die Frage, wie man eigentlich damit umgeht. Ob man das jetzt Abstieg nennt oder Rezentrierung Asiens oder Multipolarisierung. Es meint ja alles in etwa dasselbe, nämlich den relativen Machtverlust des Westens und die relative Einsamkeit auch Europas in dieser sich neu ordnenden Welt. Und da gibt es jetzt eigentlich verschiedene Interpretationsangebote. Ich mache in diesem Buch eines, würdevolles Abstiegsmanagement. Auf was das hinausläuft, politisch, ist es ja auch neuer Sozialvertrag, Völkerrecht, Dekarbonisierung. Das kann man auch anders nennen als würdevolles Abstiegsmanagement. Und wäre ich jetzt eine Partei, wäre ich die Grünen oder die SPD oder die CDU, dann würde ich mir niemals würdevollen Abstieg auf mein Wahlplakat schreiben. So, ne?
Ja.
Das ist sozusagen auch eine gewollte Provokation. Und auch, und das ist jetzt, dann da wird es etwas haariger, das Abstiegsthema ist ja das rechte Thema schlechthin.
Mhm.
Also der Untergang des Abendlandes, es war ja der Bestseller der Weimarer Republik von Oswald Spengler und darauf berufen sich ja rechte intellektuelle Kräfte bis rechtsextreme Kräfte, sagen bis heute auf dieses Gefühl von Abstieg. Mager. Die ganze Bewegung von Donald Trump ist eine Abstiegsbewegung. Make America Great Again. Naja, müsste man nicht machen, wenn es nicht vorher klein gemacht worden ist. Ne? Also der Status weißer Männlichkeit, die amerikanische Industrie, die amerikanische Militär, all das wurde von irgendwelchen Woken und Ausländern und Shithole-Countries irgendwie klein gemacht. Ja? Und das muss man jetzt wieder groß machen. So, es sind alles Bewegungen gegen den Abstieg. Und mein Gedanke war halt, dass man diesen Abstieg vielleicht einmal ernst nehmen muss, und ihn erfassen muss und dann zu sagen, naja, was macht man jetzt damit?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja auch eine Erkenntnis, die schon älter ist. Das ist ja keine neue Erkenntnis, sondern also messen kann man das ja, wenn man sich anschaut, wie sich der Anteil der Länder des globalen Südens oder der Nicht-OECD-Länder an der globalen Wirtschaftsleistung verteilt. Und diesen Wechsel sieht man ja seit 2008 eigentlich.
Genau.
Da beginnt sich das zu verschieben und da ist, glaube ich, wichtig, dass natürlich China da einen großen Anteil hat, aber nicht den alleinigen.
Ganz richtig.
Das ist eine breite Bewegung. Das liegt sehr stark natürlich in Asien, aber auch Asien ist in sich ja sehr, sehr unterschiedlich. Also auch da haben wir ja alle Ländergruppen sozusagen von ganz arm bis ganz reich und dominant
Und auch in China selbst hat man das. Also, ja,
und klar. In China selbst, genau. Mhm. Das Modell in China ist auch nicht ein gerechtes Aufstiegsversprechen für alle oder gerechtigkeitsegalitäres Versprechen.
Kann es ja auch gar nicht sein. Also wie soll denn sozusagen kapitalistischer Aufstieg funktionieren, der dann gleichermaßen komplett egalitär ist? Also der ganze ostasiatische Aufstieg, wenn man sich jetzt Südkorea, Taiwan anguckt, von bettelarm und ressourcenarm nach oben natürlich auch ungleich, aber im Großen und Ganzen gibt es auch diese gesellschaftliche Bewegung nach oben. Also ich glaube, das ist der Punkt. Wobei eigentlich Ostasien tatsächlich der südkoreanische Aufstieg gleicher war als der chinesische, interessanterweise. Aber anderes Thema. Nee, genau. Das ist erstmal, natürlich ist es ein längerfristiger Prozess. Ich glaube, dass aktuell vieles zusammenkommt. Also einmal gibt es diesen Überholungsmoment im technologischen Bereich. Das sehen wir natürlich, deswegen ist es auch für Deutschland auch so offensichtlich, ne? Weil Deutschland beruht auf Automobilindustrie oder zu einem guten Teil, ja, auch. Also nicht nur die Wirtschaftskraft, auch so, das ist auch fast schon eine Identitätsfrage für den Standort Deutschland. Und jetzt wird man aber von BYD und anderen überholt im Elektrosektor, wenn man den verschlafen hat. Ja. Das ist erstmal signifikant, dieses Überholen. So. Und das Zweite ist auch, ich meine, die politische Einsamkeit. Man sieht das in der Ukraine. Also nach der Invasion gab es zwar einen Generalversammlungsbeschluss, der Russland zum Rückzug aufgefordert hat, aber an den Sanktionen und an den Waffenlieferungen beteiligen sich eigentlich nur mit ganz kleinen Ausnahmen Länder des Westens. Ja? Und umgekehrt fällt es sich über Gaza, wo gerade die Bundesrepublik eine Isolation erfährt, jetzt gerade bei dem Versuch, einen UN-Sicherheitsratssitz zu bekommen. Das übersetzt sich ja auch irgendwann so in Politik. Genau. Nein, also ein längerer Prozess. Die Diskussion um den westlichen Abstieg gab es ja auch schon recht stark 2008 um die Finanzkrise herum, um den War on Terror herum. Jetzt gibt es die nochmal und verstärkter und beginnend auch in Deutschland. Deswegen war es mir wichtig, da einen Anfangspunkt zu setzen. Genau, aber nochmal zurück zu dem Punkt, würdevoller Abstieg, das ist nur sozusagen meine Vokabel. Man kann das anders deuten. Ich möchte noch mal kurz auf diesen Abstiegsbegriff eingehen. Also einmal ist es das Relative, was du sagst, relativ vor allem zu den Wirtschaften Asiens, ja auch Vietnams, Indonesiens, nicht nur Chinas, wie gesagt. Aber die Frage ist, wozu führt das im Inneren? Also, um es klar zu formulieren, nur weil jetzt VW weniger Autos verkauft, heißt es ja nicht, dass die Deutsche Bahn nicht mehr fahren muss. Oder dass sozusagen das deutsche Schulwesen irgendwie erodiert. Das kann man ja trotzdem wahren. Es ist ja sehr viel möglich, auch auf den zweiten oder dritten Plätzen. Genau, und das ist sozusagen die Frage. Also der relative Machtfluss des Westens muss ja nicht zu einer Erosion von liberaler Demokratie zwangsweise führen oder von Sozialdemokratie. Und die Antwort auf diesen Machtverlust muss ja auch nicht nur sein, reines Aufrüstungsprogramm und sonst nichts. Es könnte auch ein grünes Wachstumsprogramm sein, halt mit 102% und nicht mit 6 oder 7%. Aber trotzdem so, dass es für alle irgendwie reicht. Also ich meine, progressive Politik, inklusive Politik, sozialdemokratische grüne Politik ist ja trotzdem noch möglich unter aktuellen Bedingungen. Ne? Und das meine ich auch mit diesem Abstiegsbegriff wegnehmen. Wenn ich mal angucke, was aktuell in Deutschland passiert, also wo politisch Bewegung drin ist, dann ist es in der Rüstung. Können wir nochmal separat diskutieren. Aber ansonsten sehe ich gar nicht so viel Bewegung. So, ne? Und auch mit dieser Rüstungssache verknüpft sich ja keine Erzählung von Zukunft, die irgendwie lebenswert ist.
Ja, das, also ich glaube, das kann man noch differenzierter sehen, aber ja. Ich verstehe das so. Also einmal würde ich auch dir zustimmen, dass der Begriff des Abstiegsmanagements ist kein Begriff, mit dem man, den kann man eine Situation, eine Herausforderung benennen, also mit dem Abstieg. Aber er definiert ja keine positive Zukunftserzählung, keine positive Aneignung von Zukunft. Was ist jetzt meine Aufgabe? Was ist jetzt mein Ziel in dieser Situation? Und darum geht es ja eigentlich. Das brauchen wir in Deutschland, das brauchen wir in Europa, damit wir uns nicht diesem anderen Narrativ von Marco Rubio anschließen oder dem von was auch hier von der AfD vorgetragen wird. Genau. Also dass eben Zukunft eigentlich nur möglich ist, auch in so einer Art Nullsummenspiel-Erzählung. Ne? Entweder sind wir mächtig oder die.
Ja.
Und das ist ja das, was aus so einer völkerrechtlichen Perspektive, auch aus dem, was man gelernt hat aus den beiden Weltkriegen in Folge, das ist ja ein Narrativ, das man nicht vertreten kann als demokratischer Akteur und auch als universalistischer Akteur.
Genau, also Abstieg erstmal als Analyse. Zweitens Abstieg als Warnung. Ne? Das heißt nicht, dass man sozusagen innerlich verfallen muss oder in einen geopolitischen Rüstungswettlauf und Kriegszustand verfallen muss. Und dann aber muss daraus folgen die Frage, welches politische Narrativ spinne ich daraus? Was mache ich damit? Und da gibt es eben diese Angebote. Also ein anderes, ich hatte ja gerade Pedro Sanchez erwähnt, ein anderes ist natürlich Mark Carney, diese berühmte Davos-Rede. Da sagte eigentlich, die liberale Ordnung ist vorbei. Was machen wir jetzt? Liberale Ordnung mit allen, die mitmachen wollen. Das war nicht die Aussage. Die Aussage war dann, wir machen einfach weiter. Wer mit uns mitarbeiten will, thematisch, sei es im Klima, sei es in der Verteidigung, sei es im Digitalen, mit denen arbeiten wir zusammen. Und wir schaffen auch Regeln und halten es auch in Regeln mit denen, die das wollen. Und die Beziehungen zu einzelnen Staaten werden verschieden sein, je nachdem, wie stark Werte geteilt sind, meinte er. Und aber ansonsten so eine gehörige Portion Pragmatismus, weil auf diese alte Differenz von Demokratie gegen Autokratie, Westen, Nicht-Westen, darauf kann man sich, ich meine gerade aus deutscher Sicht oder kanadischer Sicht, in dem Moment nicht mehr ausruhen, wo die USA sich ins Trump-Land verabschieden. So was immer das dann ist, kann man mal anders definieren. Ja? Also das würde ich von Carney lernen. Und was ich von Sanchez lernen würde, ist, das einfach positiv zu spinnen. Weil wenn es nämlich stimmt, dass dieser relative Abstieg eigentlich historisch gegeben ist, und der ist in meinen Augen strukturell, das geht eigentlich im Endeffekt um eine Verlagerung des Kapitalismus Richtung Asien, das ist strukturell, das ist tiefgreifend, eben auch nicht nur China, dann muss man das Unvermeidliche begrüßen und das Beste draus machen. Sozusagen ein Zweckoptimismus des Willens. So. Und dass sich da mein Abstiegsprogramm jetzt politisch sozusagen nicht in ein Parteiprogramm übersetzen lässt, das weiß ich. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass diese Einsicht in den Abstieg auch sozusagen links der AfD gar nicht richtig artikuliert worden ist. Und darum ging es mir.
Ja, nee, also sicher ist für eine erfolgreiche Zukunftsstrategie eine realistische Weltwahrnehmung wichtig.
Richtig.
Ne? Also das denke ich auch. Und ich denke auch, dass die Frage, wie gestalten wir dann unsere internationalen Beziehungen in so einem Szenario, davon ausgehen muss, zu fragen, was sind die Veränderungsanforderungen, die wir sehen und mit wem teilen wir die? Na, und da finde ich, ist es ja auch beispielsweise ermutigend, dass es jetzt gerade auch nach dem, wir wissen ja nicht, ob es nach dem Iran-Krieg jetzt ist oder nicht, nach dem, was jetzt am Wochenende vereinbart worden ist, dass ja deutlich ist, eine grüne, auf erneuerbaren Energien basierende Wirtschaftspolitik und Infrastrukturpolitik ist ein elementarer Teil dieser Zukunftserzählung und jeder Zukunftsstrategie. Mhm. Und darauf, also sich zu einigen, ist ganz wesentlich, nicht nur, glaube ich, für uns als Grüne, sondern das muss eigentlich eine Einsicht sein jeder demokratischen Partei. Weil das ja, also wie man das dann erreicht, das ist eine Auseinandersetzung, mit welchen Mitteln man das am besten tut. Aber dass das die Anforderung ist und die Zukunftsperspektive sollte klar sein. Und das teilen wir ja auch mit Ländern des globalen Südens.
Absolut. Ja.
Und da glaube ich, also meine Perspektive auf das, was beispielsweise für die EU und ihre Kooperationsabkommen, Partnerschaftsabkommen, Handelsabkommen bedeutet, würde eben heißen, die EU muss sich klar sein, sie ist hier auf Partner angewiesen und kann nicht auf ein altes Dominanzverhältnis zurückfallen. Das tut sie aus meiner Sicht noch zu sehr. Mhm. Aber eigentlich müsste das Positive an Kooperationsbeziehungen, an wie das die Chinesen immer nennen, Win-Win-orientierten Abkommen, das müsste dominieren. Und das ist auch das, was wir hören von Partnern in den Ländern, in denen wir präsent sind. Wir hatten jetzt im Mai den ehemaligen chilenischen Präsidenten Gabriel Boric zu Besuch hier. Und er hat das auch formuliert. Er hat gesagt, wir brauchen Europa als Kooperationspartner in dieser sich verändernden Welt. Wir setzen auf Europa. Und deswegen denke ich auch, dass es Europa kann ja in so einer Situation nicht sagen, ach ja, wir sind jetzt hier im Abstieg begriffen, tut uns leid, wir können da eigentlich nicht so viel leisten. Sondern Europa muss den Mut und die Kraft zusammensammeln und zu sagen, doch, in dieser Situation setzen wir nach wie vor auch auf internationale Zusammenarbeit. Also auf auch neu gestaltete Partnerschaften. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Widerspruch, den ich dazu dir habe, wenn du sagst, sich demütig einpassen in, damit kann man kein überzeugendes Kooperationsangebot machen.
Aber es ist die Voraussetzung für das, was du vorhin gesagt hast, nämlich Partnerschaften auf Augenhöhe. Muss also sagen, erstmal muss ich einsehen, wo ich stehe, bevor ich dann nochmal neu ansetzen kann. Ich glaube, das ist das. Und ich glaube, in Deutschland zumindest im öffentlichen Diskurs, aber auch sehr viel sozusagen in der Politik, waren wir da noch nicht. Das geht jetzt, die Lerneffekte kommen jetzt relativ schnell. So, als ich das Buch geschrieben habe, war der Diskurs noch ein anderer als jetzt. Es hat sich sehr viel, man merkt etwas. Man merkt, man ist nicht mehr alleine. Ne? Und ich war nur ganz kurz zu diesem Punkt. Ich finde, ich stimme dir total damit zu, wenn man jetzt sagt, also der Iran-Krieg ist ein großes Argument für die Dekarbonisierung. So, ne? Und auch für die Souveränität, die man daraus erhält. So, ne? Es geht ja auch um und Souveränität, Entwicklung und eine geteilte Welt, die lebbar ist. Das sind ja Ansätze, Ideen, wo man überall auf offene, also in den meisten Orten auf offene Türen stößt. So, da öffnet sich auf einmal die Welt. Ne? Und wenn man das eben verbindet auch mit Demokratie als Entwicklung. Ich glaube, das ist wichtig. Du hast das chinesische Angebot genannt. Es gibt ein chinesisches Infrastrukturangebot, was Europa nicht hat. So. Da muss man auch schauen, inwieweit man damit vielleicht kooperieren kann, nicht nur in Wettbewerb treten und was man auch anderes dazu vielleicht sozusagen anbieten kann. Ne? Aber erstmal kommt in die Realisierung. Aber wenn ich mir dann anschaue, dass in Deutschland auch sozusagen Entwicklungsgelder gestrichen werden, dass vielleicht auch auf diese UN-Geschichte jetzt aktuell mit sehr viel Trotz reagiert wird, dann weiß ich nicht, ob diese Art von Politikansatz, also Partnerschaften auf Augenhöhe, geteilte Aufgaben, Dekarbonisierung, Infrastruktur, Souveränität, ob das sozusagen etwas ist, was ich auch in Deutschland außenpolitisch durchsetzen kann. So.
Ja, also da
Als Angebot. Da muss man erstmal sozusagen innerhalb von Deutschland eine Art Hegemonie dieser Ideen auch schaffen. Und ich sehe gerade eher Hegemonien anderer Ideen am Auftrieb.
Ja, das ist die Aufgabe demokratischer Kräfte, da was entgegenzusetzen. Ja, und ich denke auch, dass es ein Fehler ist, die öffentlichen Mittel, die wir haben, für internationale Zusammenarbeit so zusammenzuschneiden, zu kürzen, das ist in dieser Situation genau der falsche Moment, wenn man, weil das beschreibst du ja in deinem Buch auch, dass du sagst, wir haben jetzt einen Trend in den politischen Kräften, die tatsächlich die Machtverteilung als Nullsummenspiel zu sehen, also das ist ja auch sehr stark diese rechtsextremen weltweiten Netzwerke, die wir beobachten. Also zu sagen, Kompromiss ist gar nicht möglich. Mhm. Das ist ja auch Teil des Diskurses von Rubio, der sagt, um Kompromiss geht es überhaupt nicht. Es geht um imperiale Macht, die wir wieder als überlegene Kultur oder Zivilisation ausüben wollen. Also dem etwas entgegenzusetzen, das finde ich ganz zentral. Aber was wäre dann da jetzt auch nochmal nicht nur die Agency die Handlungsmöglichkeiten des Westens oder Nordens, sondern auch der Länder des globalen Südens selber. Die sind ja selber sehr aktiv auch und organisieren sich und sehen ja jetzt neue Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Ist das etwas, was du auch beobachten kannst aus deiner Hongkonger Perspektive? Oder sagst du eigentlich, nee, ich beobachte eigentlich, wie der Westen damit umgeht?
Also das Buch ist ja sozusagen ein deutsches Sachbuch, an deutschen Diskurs gerichtet. Ich habe es nochmal auf Englisch, für die englische Ausgabe, habe ich es ein bisschen umgeschrieben, es ist etwas entdeutscht, sondern es war schon sehr, sehr spezifisch so geboren aus meinem Gefühl, dass in der deutschen Debatte ganz viele Sachen ganz schief laufen. Das hatte ich schon sehr, sehr früh gehabt. Also ich habe eigentlich das Buch geschrieben, was ich selber im Studium gerne gelesen hätte. Ne? Nur jetzt hat es eben halt auch zeithistorisch ein bisschen besser gepasst. Nein, ich glaube ja, also selbstverständlich geht die Welt weiter. Sie geht sogar enorm schnell weiter und chaotisch und mit Gewinnern und mit Opfern und so weiter. Ich weiß auch gar nicht, wie viel anders sie weitergeht. So, das ist meine. Das ist immer diese Frage, was passiert denn nach dem Westen? Ist dann nur noch Chaos? Regiert dann irgendwie, ist dann die reine Regellosigkeit und so? Und da ist ja auch ein Gedanke hinter, dass vielleicht die anderen das gar nicht können, irgendwie Ordnung schaffen und so. Na, ist ja auch problematisch. Aber eigentlich geht es jetzt vor allem in Asien ja vor allem weiter mit Handel und Entwicklung. Also die größte Freihandelszone der Welt ist in Asien. Es gibt wenig Interesse daran, das aufzugeben, was man ohnehin gerade tut, nämlich handeln und wachsen und auch dekarbonisieren. Und das ist kompliziert. Ich meine, auch die Philippinen müssen sich auseinandersetzen mit einer chinesischen Marktmacht und sowas. Das sind alles Probleme, die da sind. Aber eigentlich kann man ja auch einfach mitmachen. Ne? Und das passiert ja auch. Also ich meine, eine Antwort auf die Krise des Liberalismus ist ja zumindest im Handelsbereich mehr Liberalismus. Die EU hat es ja dann geschafft, endlich Mercosur zum Beispiel abzuschließen. Und das war ja auch eigentlich so eine Arroganz geschuldet, dass man diese Lateinamerikaner so lange hinhalten konnte über, du weißt es besser, 20 Jahre oder so. Ne? Mit Indien hat es auch geklappt. Also eigentlich ist ja die Antwort auf die Krise des Liberalismus zumindest im Wirtschaftsbereich so weitermachen wie bisher einigermaßen. Und natürlich gibt es auch jetzt jenseits der UN-Klimakonferenzen Bestrebungen, dieses Thema zu verschnellern. So. Also auch das ist da. Ich glaube, dass diese ganze Zollpolitik, das ist sowieso auf Trumps Mist gewachsen. Und ich glaube auch, das ist jetzt super generalisierend, dass es aber auch sagen in Asien einen Eindruck gibt, dass diese Kriege, die wir jetzt in Europa haben, oder den Krieg, die es im Nahen Osten gibt, vielleicht für dort sozusagen nicht so sehr in Frage kommen. Ich gebe nur ein Beispiel. Ich war kurz bevor ich jetzt zurückgefahren bin nach Berlin auf einer Konferenz, auf einer Rede an meiner Uni, wo der Nobelpreisträger James Robinson war. Der hat dieses Buch mitgeschrieben, Why Nations Fail, 2011. Großer Bestseller mit dem Argument, dass eigentlich das westliche Demokratien das Erfolgsmodell haben, weil sie haben inklusive ökonomische und politische Institutionen. Und er war dann da und musste sich unterhalten über den chinesischen Aufstieg und sowas. Das war sehr, sehr interessant. Und in diesem Kontext fiel dieser Satz von einem anderen, sehr berühmten Teilnehmer, einem Prof meiner Uni, der meinte, Asia is for business. Wir machen diese Kriege nicht in Europa. So. Und im Nahen Osten. Das heißt, ich glaube, das Gefühl ist sowieso da, dass es weitergeht. Mhm. Ja? Und da ist eben auch diese Gefahr, dass man sich in diese Null-Summen-Logik reinbegibt. Deswegen auch zur Rüstungsfrage, gewisse Rüstungsanstrengungen sind auch in Europa notwendig. Auch Koordination ist in meinen Augen stark notwendig für Verteidigungsfähigkeit, ja. Aber das ersetzt kein politisches Programm für die Zukunft. Mhm. So. Und das Zweite ist die Frage, wie kommt man aus dieser Null-Summen-Logik raus? Da hast du mich jetzt auf die Idee gebracht, ich glaube, man muss einfach zu dieser Markani-Rede zurück. Der meinte, wir arbeiten thematisch zusammen. Er ist ja vor seiner Rede nach China gefahren, hat einen EV-Deal abgeschlossen. So, ne? Und wenn es thematisch klappt, dann arbeite ich mit Ländern, die wichtig sind, weil es klappen muss. Ich meine, auch die Golfmonarchien haben Interesse an Dekarbonisierung. Mhm. So, sollen wir dann nicht mit denen arbeiten, weil sie keine Demokratien sind? Ne? Also ich glaube, da geht schon viel, wenn man sich sozusagen auf thematische Kooperation in verschiedenen Ausmaß mit verschiedenen Partnern darauf fokussiert, eben in einer flexibleren Welt agiert mit mehreren Machtzentren. Es wird ja auch keine, nach der amerikanischen Hegemonie, darauf folgt keine Alleinhegemonie der Chinesen. Das können sie gar nicht, wollen sie auch gar nicht. Das ist wirklich eine Welt, die so chaotisch multipolar ist. Und da wird klügere Politik nötig, flexiblere Politik, keine sehr starke Allianzpolitik, aber eine, die sich eben um gewisse Ziele gruppiert, die wir gerade genannt haben, und auch eine, in der gewisse Institutionen immer noch sehr, sehr wichtig bleiben. Mhm. Also die Vereinten Nationen zum Beispiel bleiben wichtig. Die sind erstaunlich beliebt dafür, dass sie schon sehr oft tot erklärt worden sind. Ja?
Ja.
Und wenn man sich jetzt, und da gibt es natürlich auch Überlegungen, wie man einen Sicherheitsrat reformieren könnte. Ne? Und es wäre vielleicht auch schön, wenn sich Herr Wadewohl hingestellt hätte, nicht mit dem Ziel, dass man noch als weiteres europäisches Land da rein möchte, sondern sagt, naja, vielleicht ändern wir die Sache mal grundlegend, überlegen, wie wir diesen Sicherheitsrat so reformieren können, dass er ein bisschen repräsentativer ist. Mhm. Ja? Also dass da auch sozusagen vielleicht aus der deutschen Außenpolitik mal kreative Ideen kommen, statt dieser Floskelsalat, den wir aktuell haben.
Ja, jetzt hast du wieder ganz viele Dinge angesprochen. Ja, aber das machen wir ja die ganze Zeit.
Wir sind nicht hier da, um ein Thema erschöpfend durchzuerklären.
Ja, ne? Ja, das, außerdem wollen wir ja neugierig machen auf das Buch und das weiterzulesen und auch vielleicht als einen Zwischenbericht aufzufassen.
Ja.
Wenn die Zukunft verstanden. Aber lass mich nochmal einen Punkt machen. Vielleicht dem letzten, um an das letzte anzuknüpfen, mit der Bedeutung der Vereinten Nationen. Mhm. Das glaube ich auch, dass das ein positives Anknüpfen an eine positive Reaktion wäre auf die Krise, die wir haben in den internationalen Beziehungen und auch die Krise, die wir in Europa innerhalb unserer Nationen haben, wegen des Anwachsens der Rechtsextremen, zu sagen, nein, wir brauchen Institutionen, die es uns ermöglichen, zu gemeinsamen Analysen zu kommen und zu kooperativem Handeln. Mhm. Und Deutschland hat ja diesen Bericht gemacht zu dem Zukunftspakt, wo es darum ging, ein Reformprogramm für die Vereinten Nationen aufzulegen. Das war vor 2 Jahren. Mhm. Das hat Deutschland mit Namibia gemacht. Und das war noch unter der Ampel. Und es ist, stimme ich dir zu, es wäre ein sehr guter Anknüpfungspunkt, um Deutschlands Rolle in den UN stark zu machen. Ich würde auch sagen, dass es noch nicht zu spät ist dafür. Also gerade wenn man sagt, in 8 Jahren wollen wir es nochmal versuchen, da könnte man jetzt auch einiges tun. Mhm. Und nicht alles ist ja mit daran geknüpft, Finanzierungsmittel anzubieten, sondern erstmal überhaupt Verständigungsprozesse auch sich daran zu beteiligen. Und ich denke, dass die Vereinten Nationen tatsächlich ihren Wert gezeigt haben, gerade in diesen Kriegen, weil sie eben ein Ort waren, an denen solche Diskussionen stattfinden konnten, wo man Positionen darstellen konnte, wo man Abstimmungen auch verlieren konnte.
Ja.
Aber wo auch ganz deutlich geworden ist, wie isoliert Trump beispielsweise in sehr vielen dieser Abstimmungen war.
Absolut.
Und das fand ich, also wenn man das stärker in die öffentliche Wahrnehmung auch bringen würde, dann würde das auch deutlich machen, wie schwach eigentlich diese Machtbasis ist. Eines Landes, das jetzt doch sehr auf, also dessen Führer, also Trump, jetzt doch sehr auf militärische Mittel gesetzt hat. Und da ist mir ein Satz in deinem Buch noch in Erinnerung, wo du sagst, also du, das sagst du mit Blick auf Taiwan, du sagst, ach, Trump, der wird doch eher einen Deal machen wollen, als militärische Mittel einzusetzen. Das hat er jetzt im Irankrieg ganz anders gemacht.
Ja.
Und ich hoffe aber, dass das jetzt auch klar geworden ist, dass es keine Perspektive für Problemlösung insgesamt ist. Aber wie interpretierst du das? Weil du sagtest ja, die Welt hat sich schon wieder verändert, seitdem du das Buch veröffentlicht hast.
Erstmal zum Thema Trump. Du sagst ja richtig, die materielle Machtbasis der USA verschwindet ja nicht, die militärische, ökonomische. Was aber verschwindet unter Trump, sind eigentlich alle verbliebenen guten Argumente für die amerikanische Vormacht.
Ja.
Also all das, was wir unter liberaler Ordnung eigentlich zusammenfassen, was Maga und was Trump über Bord werfen. Und in diesem Sinne entkleidet sich diese Politik, weil sie nur noch auf nackter Macht basiert und auf Chaos. Also je nachdem, was Trump an dem Tag möchte, an dem er gerade aufsteht. Ne? Kurz zu dieser Kriegsfrage. Meine Spekulation war, dass Donald Trump kein Theoretiker der internationalen Politik ist, aber er ist jemand, der ganz instinktiv Stärke achtet und Schwäche verachtet. Das heißt, er achtet Xi Jinping, er achtet Wladimir Putin, er verachtet die Europäer. So. Und das übersetzt sich in eine Militärpolitik, die wir in Venezuela gesehen haben. Dort hat sie anscheinend geklappt, in Anführungszeichen. Die hat in Iran nicht mehr geklappt. Ich glaube, es hätte Iran ohne Venezuela nicht gegeben. Stephen Wertheim, den ich sehr gut finde, ein Analytiker, der nennt das die Punch-Down-Doktrin. Trump ist ja angetreten, auch mit dem Versprechen, diese Forever Wars im Nahen Osten zu verwenden, also nie mehr 20 Jahre Afghanistan. Wollte er auch nicht. Aber er will ja trotzdem sozusagen militärisch agieren und Macht zeigen. Und wie macht man das? Eine Entführung von Maduro, schnell, viel Blitzrauch und Donner. Alles sehr beeindruckend, können auch nur die USA. Ja, es gab chinesische Internetbenutzer, die sich gefragt haben, warum können wir das nicht in Taiwan? Ne, warum können die das? Also das hat natürlich auch so eine Art Neid verursacht bei manchen. Und ohne diesen Venezuela-Erfolg, als er gelesen worden ist, hätte Trump Iran nicht gemacht. Also Netanyahu hätte ja schon gerne gewollt, dass Biden oder Obama Iran angreift. Das haben die nie gemacht, weil die wussten, worin das resultieren würde. Trump dachte sich, naja, warum nicht? Ich lasse den Ayatollah ausschalten und dann kommt passiert irgendwas und dann ist alles irgendwie gut. Ne? Und dann bin ich der große Held. Das schien ja der Gedanke gewesen zu sein. Ja. Ne? Genau, und man darf wirklich die Rolle von Wahnsinn und Dummheit in der Politik, in der Geschichte nicht unterschätzen, gerade in diesen Momenten von Chaos.
Mhm.
So, ne? Und ich glaube, darum ging es. Es ist also Iran, der Plan war ein anderer, der ist fehlgeschlagen. Und jetzt führt es zu einer Situation, wo die USA im Nahen Osten eigentlich wieder militärisch dominant auftreten. Russland oder China sind jetzt nicht irgendwie springen jetzt nicht dem Iran in die Bresche oder sowas. Ne? Also China hat Interesse an offenen Seewegen, aber jetzt nicht unbedingt an diesem Regime in Teheran per se. Ne? Also dafür müssen sie jetzt nicht sich selbst riskieren. Das heißt, militärisch sind die USA nach wie vor komplett dominant, aber verlieren politisch. Und das ist ja in dieser Drastik irgendwo neu, aber eigentlich ist es auch alt. Also man kennt es aus dem Nahen Osten. Man kennt es aus Irak, man kennt es aus Afghanistan, man kennt es auch aus Vietnam. So, ne, ist immer die Frage, was sich dann ändert und was nicht. Aber es ist natürlich völlig klar, dass man sozusagen amerikanische Außenpolitik unter Trump nicht, dass man mit gar nichts rechnen kann.
Mhm.
Es gibt keine Verlässlichkeit. Es ist völlig erratisch. Es ist chaotisch. Es ist in diesem Sinne revolutionär, weil er wirklich das Bestehende kaputt macht. Aber er bietet nichts Neues an. Gar nichts. Ne? Und deswegen, klar, kann es natürlich sein, dass nach Trump jemand folgt, der etwas anbietet. Eine AOC oder sowas, ich meine, Amerika ist ja vielfältig, aber was kommt dann nach AOC? Das heißt, man kann langfristig einfach sehr viel weniger mit den USA rechnen. Und deswegen halt jemand wie Carney oder Sanchez, andere, die sich fragen, na gut, was bauen wir jetzt eigentlich?
Mhm. Ne?
Und mit wem?
Genau. Und da ist ja der Ansatz dann, solche pragmatischen, an der Lösung konkreter Probleme und Reformprozesse, also wie Dekarbonisierung, zu orientieren, das setzt ja voraus, eben eine Weltwahrnehmung zu haben, die pragmatisch auf nicht verschiebbare, vordringliche Aufgaben fokussiert und sagt, das bleibt unsere Kooperationsaufgabe auch international, weil wir nun mal in einem globalen Jahrhundert leben. Also wo keine Nation also den Klimawandel für sich alleine lösen kann beispielsweise. Also da hattest du gesagt, da ist ein pragmatisches Vorgehen richtig, das sich auf die positive Energie sozusagen verlässt, das durch ein gemeinsames Interesse dieses Problem tatsächlich zu bewältigen, weil die Konsequenzen einfach unbewältigbar sind, wenn man es laufen lässt. Das ist eine, ein Ausblick, wo dann eben Europa sich auch sehr gut beteiligen könnte. Ich denke, dass sagen wir mal, die Aufrechterhaltung der multilateralen Kooperation und des Völkerrechts ja schon auch Konsequenzen hat für auch Verteidigung von Menschenrechten, für ein Interesse daran, dass Demokratien stark bleiben und handlungsfähig bleiben und sich bewähren, dass man auch dafür kooperiert. Da wäre natürlich die Frage auch, wie weit reicht da der Pragmatismus von China? Ne? Weil das auch China ist ja kein Monolith. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Flügel, die das ins Gezerre untereinander treten, was nun das dominante Motiv sein sollte in den Außen- und Sicherheitspolitik Chinas. Aber du sagst ja, Europa sollte so eine stabilisierende Rolle spielen in so einer Konstellation. Und ich glaube, Kanada hat ja gesagt, wir sehen uns in dem Sinne auch als Teil Europas. Also eher als Teil Europas als der westlichen Hemisphäre. Aber ich glaube, das wäre gleichzeitig die diplomatische Kunst, aber auch die Kunst einer Außen- und Handels- und Wirtschaftspolitik, einer Klima- und Energiepolitik. Also da dann das Kooperative in den Vordergrund zu stellen und nicht das Verteidigen von Einflusssphären oder Zugängen beispielsweise zu Rohstoffen in einer von Konkurrenz- und Nullsummenspieldenken dominierten Welt. Vielleicht kann man das so zusammenfassen.
Ja, wobei da natürlich zwei große Probleme im Weg stehen. Das eine ist die Frage der europäischen Einigkeit. Also wer repräsentiert Europa und wer spricht für Europa? Gerade außenpolitisch, wenn doch ja gerade in Bezug auf Gaza gesehen, wie das differiert. Also Spanien, Belgien vertreten sehr andere Positionen als Deutschland. Das ist auch schon sehr, sehr früh. Also da ist ja kein Kompromiss möglich, wenn eine Seite von Genozid redet und die andere von Selbstverteidigung. So, ne? Und der zweite Punkt ist natürlich die immer noch existierende militärische Abhängigkeit von den USA, die sich langsam löst über die Strukturen der NATO, aber das ist überhaupt noch nicht fertig. Das heißt eigentlich, was irgendwann in potenziell 10, 15 Jahren idealerweise, ideal unter Umständen einer kaputten Welt, da stehen könnte, wäre ein strategisch autonomes Europa, das in der Lage wäre, auch die US-chinesischen Beziehungen darin eine balancierende Rolle zu spielen. So, aber das rein geopolitisch jetzt ohne jetzt sozusagen, ich meine jetzt nicht die eurasische Karte, das ist jetzt nicht sozusagen die putinische Außenpolitik, aber eben eine autonome Rolle, die eigene Politik ermöglicht. Und das wäre potenziell interessant, weil natürlich dieser Großmachtkonflikt, und ich meine, die Welt ist ja bestimmt von dem US-chinesischen, von dieser Beziehung, das ist die wichtigste Beziehung, die es gibt. Und da ist eben die Frage, kann man sich da eventuell ein Stück weit lösen, eine eigenere Rolle spielen. Aber das ist, ich glaube, das ist man aktuell auch weit von entfernt. Und die chinesisch-europäischen Beziehungen sind ja auch extrem belastet, also vom Ukraine-Krieg und von der chinesischen industriellen Dominanz einfach.
Das ist richtig. Ich denke, also was die Aufrüstung oder die Verteidigungsfähigkeit betrifft, das ist ja eine Diskussion, die jetzt sehr stark in Europa stattfindet. Wie können wir unsere Autonomie stärken? Das ist ja nicht nur, weil die USA das auch wollen oder einfordern, sondern weil es tatsächlich uns mehr Handlungsfähigkeit gibt. Und da finde ich einen Ansatz sehr wichtig, den Franziska Brandner neulich in einer Rede in Oxford vorgestellt hat, wo sie eigentlich die Frage stellt, wie kann Deutschland aufrüsten, ohne seine europäischen Nachbarn in Angst und Schrecken zu versetzen, weil die sich daran erinnern, wie das die zwei Male vorher war, das Deutsche Reich die stärkste Armee hatte. Und da sagt sie, das kann nur funktionieren, indem sowohl indem die Aufstellung von Streitkräften, aber auch die Rüstungsproduktion ganz stark europäisch organisiert ist. Aber da sind wir ja noch nicht in der Europäischen Union. Und das wäre also etwas, wofür Deutschland sich einsetzen könnte in diesem oder müsste in diesem, also historisch aufgeklärt da reinzugehen, ja. Und das wäre dann auch was anderes als wenn man das so begründet, würde man auch deutlich machen, wir erinnern uns an unsere Geschichte. Mhm. Und es geht hier wirklich um Verteidigungsfähigkeit und nicht um die Möglichkeit, einen Aggressionskrieg zu führen.
Aber ist das sozusagen strukturell möglich, wenn man rüstet? Also kann man sozusagen rein defensiv rüsten? Und kann man rüsten, ohne dass Leute außerhalb denken, das macht mir jetzt Angst?
Ja, wer ist das so, außerhalb, ne? Ist die eine Frage. Genau. Also wir würden sagen, innerhalb der Europäischen Union ist das, muss es, darf es kein außerhalb darf geben. Es,
genau.
Das ist wichtig.
Aber es könnte ja sein.
Ja, genau. Aber das hängt natürlich auch davon ab, inwiefern es uns gelingt, tatsächlich als Europäische Union demokratisch zu bleiben.
Ja.
Also wenn wir stärker in den großen Ländern rechtsextreme Kräfte an der Macht haben, dann sprengt das die Europäische Union.
Absolut.
Also das bedingt sich gegeneinander, gegenseitig. Und das ist natürlich eine ganz, ganz große Bewährungsprobe. Mhm. Und da haben wir auch gar nicht mehr so viel Zeit für.
Überhaupt nicht.
Und der andere Punkt wäre, aber wenn wir nochmal zurückgehen auf diese thematisch orientierte Kooperationsdenken von Carney. Mhm. Na, ich glaube, dass es wichtig ist, über solche Kooperationsbeziehungen eine gewisse Stabilität und auch eine Erwartungssicherheit zu generieren. Mhm. Je verflochtener solche Kooperationsbeziehungen sind, auch mit unterschiedlichen Staatengruppen, das kann ja auch eine stabilisierende Wirkung haben, weil dann die Kosten für uns, diese Kooperation aufzugeben, aufgrund anderer Überlegungen in anderen Politikfeldern, die wären ja auch da. Also so verstehe ich, dass das eben diese Kosten nicht nur die Partner treffen würde, sondern uns natürlich auch. Mhm. Und also das wäre dann das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe im Managen der internationalen Beziehungen, aber das kann ja in einer multizentrischen Welt, in der Macht nicht so eindeutig konzentriert ist, das wäre ja die Herausforderung.
Ja, absolut. Dazu vielleicht zwei Punkte zum Ersten Weltkrieg. Vor dem Ersten Weltkrieg waren die Mächte Europas sehr eng verzahnt in kooperativen Handelsbeziehungen. Mhm. Also England und Deutschland haben bis zum Sommer 1914 gehandelt. Mhm. So, ne?
Ja.
Das heißt, ja, die Kosten waren da, die wurden trotzdem in Kauf genommen. Das Problem war der Rüstungswettlauf, der darunter liegende, und die Angst vor Aufstieg und Abstieg. Das ist nämlich das andere Thema, dass diese Angst vor dem Aufstieg der anderen oder die Angst vor dem eigenen Abstieg eben auch historisch Kriege produziert. Das ist diese berühmte Thucydides-Falle, die man sehr kritisch beäugen muss. Und in die muss man auch nicht reintapern, so, die kann man diplomatisch lösen. Aber deswegen wollte ich auch mal diese Abstiegsfrage zentral stellen, um auch diese Ängste sozusagen auf den Tisch zu legen, die damit verbunden sind. Und natürlich die Konkurrenzverhältnisse, die dann sozusagen gemanagt werden können. Also das Problem von 1914 war eher der Rüstungswettlauf. Ne? Und dann jetzt die Frage Europa und Verteidigung. Also erstmal zur strategischen Autonomie gehört eine Verteidigungsfähigkeit. Wenn wir uns angucken, was Europa oder was europäische Länder der NATO und ihre Armeen schon investieren, ist schon gar nicht so wenig. Es ist insgesamt schon mehr, als es Russland tut.
Ja, ja, auf jeden Fall. Nur nicht koordiniert. Deutlich.
Es ist eben nur nicht koordiniert. Das heißt, es ist eigentlich keine Frage jetzt von endlosen Milliarden, sondern eine Frage der Koordination, auch der Integration.
Ja, absolut.
Und das ist ein Thema, mit dem, das muss ich offen sagen, ich mich jetzt sozusagen institutionell nicht auskenne. Ich weiß nicht, wie das jetzt funktionieren würde, eine europäische Armee von heute auf morgen zu schaffen. Ich weiß nicht, dass es für Staaten das Letzte ist, was sie abgeben, ihre Militärgewalt. Also Staaten sind ja im Urgrund Gewaltmonopole. Und das zu teilen, ist eigentlich historisch sozusagen unprecedented. Aber gleichzeitig stimme ich überein, Europa muss das machen.
Ja.
Wenn man das alleine macht, läuft man eine riesige Gefahr. Dann haben wir nämlich ein Europa ohne externe Hegemon USA, wo es innerhalb Europa Rüstungsanstrengungen gibt. Und da können die historischen Errungenschaften, die Integration gebracht hat, auch schnell kaputt gemacht werden, weil sich auch hier die Generationen halt überholen. Also die Generation, die Europa aufgebaut hat, die ist nicht mehr da, die ist aus Gründen aufgebaut.
Genau.
Hat, ne? Das ist wichtig und deswegen, ja, ich meine, Deutschland ist jetzt schon der viertgrößte Ausgeber für Militärgüter nach USA, China, Russland. So. Und Deutschland wird natürlich die konventionell stärkste Armee haben in der Europäischen Union. Und man zitiert immer diesen einen polnischen Außenminister, der sagte, er fürchtet sich vor deutscher Machtlosigkeit mehr als vor deutscher Macht. Dieses Zitat wurde sehr, sehr viel benutzt mittlerweile. So, ja. Und ich glaube, es gibt auch andere Zitate, ich glaube auch aus Polen, die vielleicht was anderes sagen. Natürlich, noch ist man da nicht. Mhm. Also noch hat vor der deutschen Bundeswehr, glaube ich, niemand so richtige Angst. Aber sowas kann sich ja ändern.
Genau, deswegen ist ja diese europäische Integration so wichtig. Absolut, und also Jana Polirin, die erklärt das sehr schön in ihrem Buch Wer verteidigt Europa? Fragezeichen. Und natürlich ist die Antwort klar, die sie da gibt. Aber sie macht in ihrer Analyse auch sehr deutlich, was für eine Herausforderung das für Europa in der NATO ist, weil tatsächlich dieses Herstellen einer verlässlichen Struktur und das Lösen von Konflikten zwischen den europäischen Staaten haben die USA bisher übernommen. Und das tun sie eben jetzt nicht mehr. Ja. Und das ist auch ein sehr, sehr anspruchsvoller Prozess jetzt des Erwachsenwerdens eigentlich, des Übernehmens von Verantwortung für uns selbst, das dazu gehört. Aber vielleicht sollten wir jetzt mal zum Ende kommen, weil wir sind so ganz begeistert im Gespräch.
Ich bin genau deswegen, aber da muss ich jetzt sagen, da stimme ich erstmal mit überein. Also bei existierendem Mitteleinsatz über Kooperation, Integration, Verteidigungsfähigkeit schaffen, ja. Aber das ersetzt kein Zukunftsprogramm. Und das finde ich ist auch eine Gefahr. Ist nicht nur von Seiten der AfD oder sowas, sondern es gibt auch wirklich in Deutschland Militärexperten, die sagen, das löst unser Wachstumsproblem. Und das stimmt einfach nicht. Das ist eine Rückkehr ins 19. Jahrhundert. Das ist unkreativ, das ist ideenlos. Und irgendwie ist es auch sozusagen schon, dahinter steckt nämlich schon eine Akzeptanz des eigenen Abstiegs, wenn man sagt, alles, was wir hier noch können, ist Panzer bauen und ein bisschen Fußball spielen.
Genau. Und das eigentliche Programm für eine ökonomische Erneuerung ist natürlich die Dekarbonisierung. Logisch. Und das sehe ich auch. Ich denke auch, dass das politische Risiko einer zu einseitigen Umstellung jetzt auf Rüstungsproduktion ist natürlich gewaltig. Also dieser Begriff des militärisch-industriellen Komplexes, ne, der kommt ja von Eisenhower, weil er ganz genau wusste, wovon er sprach nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges.
Richtig, ich nutze den auch im Buch und zwar auch mit Verweis auf Eisenhower, weil das ist jetzt kein linkes Hirngespinst, das existiert. Mhm. Und wenn das sozusagen zum Motor der eigenen Wirtschaft wird, dann treibt es auch Politik und wir wissen, wohin das Politik treibt.
Ja, genau. Ja, also ich fasse vielleicht mal zusammen. Was jetzt nach dem Westen kommt, ist nicht vorgegeben. Es gibt da offene Gestaltungsspielräume, das heißt, es ist auch eine Verantwortung von Demokratien, diese Gestaltungsspielräume zu nutzen, um eine Welt mitzugestalten, die trotz einer stärkeren Verteilung von Macht nicht destruktiv nutzt, sondern zum gegenseitigen Vorankommen und auch zur Lösung der Menschheitsaufgaben. Also ich bestehe auf diesem Begriff der Menschheitsaufgaben, wenn ich von Dekarbonisierung spreche. Mhm. Biodiversitätsschutz haben wir ja gar nicht angesprochen, ist auch total zentral, wenn man sich anguckt, wozu der Niedergang der Weltmeere führen wird. Also das sind ja alles Prozesse, die wir überhaupt nicht kontrollieren und die wir deswegen vermeiden müssen. Hm. Und dafür braucht es Kooperationsorte. Ein ganz zentraler Ort sind die Vereinten Nationen und die vielen multilateralen Verträge, die in den 90er Jahren verhandelt worden sind. Und aus meiner Sicht gehört dazu auch der Diskussions- und Verhandlungsprozess, der einsetzen müsste, um eben die Ziele nachhaltiger Entwicklung neu zu definieren nach 2030. Also da ist viel zu tun und, glaube ich, auch viel Material für eine positive Zukunftserzählung, die sagt, das können wir auch schaffen. Wir müssen uns diesen destruktiven, rückwärtsgewandten Narrativen der Rechten nicht beugen. Und es ist auch nicht naiv, darauf zu setzen, dass es mit vielen Ländern des globalen Südens und auch in vielen Bereichen mit China Kooperationsmöglichkeiten gibt, ohne naiv zu sein und ohne Bedrohung nicht zu sehen.
Ich würde sogar sagen, das ist alternativlos. Also was soll man sonst machen?
Was soll man sonst machen? Na, die Hände in den Schoß legen, auf gar keinen Fall.
Ja.
Ja, vielen Dank.
Dankeschön.
Liebe ZuhörerInnen, das war Über den Tag hinaus. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gern auf Spotify oder Apple Podcasts oder dem Podcast-Player eurer Wahl und bewertet und teilt diese Folge sehr gerne. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.